Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr über das große Interesse von Ihnen. Und ich muss gestehen, in dieser vertauschten Rolle als Referent hier zu stehen und nicht nur als Moderator, das macht mich auch ganz schön aufgeregt, aber es ist auch eine schöne Herausforderung. In den mehr als 30 Jahren, in denen ich mich im ORF mit Themen des Lebens, mit Fragen unseres Daseins beschäftigt habe, da ist mir immer wieder aufgefallen, es gibt eine Fülle von Ratgebern für alle möglichen Lebensbereiche, aber die Probleme, die sie zu lösen vorgeben, die verschwinden nicht. Im Gegenteil, man hat oft den Eindruck, nicht nur die Ratgeber nehmen zu, sondern parallel dazu auch die Probleme. Ein klassisches Beispiel sind die Diäten. Es gibt immer neue Formen, doch die Menschen werden immer dicker. Rüdiger Dahlke sagt, Diäten ziehen immer in den Medien, in den Zeitschriften, aber sie helfen selten oder nie. Mir ist diese Diskrepanz zwischen Ratgebern und den Problemen in drei Bereichen aufgefallen. Zunächst in den 80er Jahren, da hat es eine Fülle von Zeitratgebern gegeben, Zeitmanagement, besserer Umgang mit der Zeit. Aber wir wissen es alle, der Stress hat eher zugenommen, die Zeitratgeber sind eher verschwunden. In den 90er Jahren ist mir dann aufgefallen, und das gilt bis heute, dass es eine Fülle von Gesundheitsratgebern gibt. Wenn man in der Buchhandlung steht und den entsprechenden Titel liest, dann müsste man denken, die Ordinationen sind leer. Und auch die Krankenhäuser müssen leer sein, bis auf die Unfallstation oder auf die Geburtshilfe, weil es so viele Ratgeber gibt für die totale Gesundheit. Und der dritte Bereich, wo mir das aufgefallen ist, es gibt so viele Glücksratgeber, aber wir wissen gleichzeitig, die psychischen Krankheiten, vor allem Angst, Depression, Sucht nehmen zu, etwas stimmt nicht. Es muss also Stolpersteine geben, die uns hindern, das zu tun, was wir wissen. Stolpersteine, die sabotieren unseren Willen, unser Ziel, glücklich zu sein. Welche sind diese Stolpersteine? Welche Saboteure sind am Werk? Das ist die Frage, die mich in diesem Vortrag interessiert. Wenn man bei Google das Stichwort Glück eingibt, dann erhält man die Auskunft, dass es ungefähr 22 800.000 Einträge zum Glück gibt. Vor einem knappen halben Jahr waren es noch 500.000 weniger, also es steigt jeden Monat. Diese enorme Zahl zeigt 22 800.000 Beiträge zum Glück. Dass Glück ein Riesengebiet ist, ein Megatrend, über das alle reden. Aber es zeigt auch, dass der Begriff Glück inflationär gebraucht wird für alles und jedes. Glück ist dann Zufriedenheit, Begeisterung, Liebe, Bewusstsein, Erinnerung, Loslassen, eine Wanderung in den Bergen, Hingabe, Veränderung, Selbstliebe, eine Entscheidung. Man findet einfach alles. Schlussendlich kann man sagen, Leben ist Glück, aber dann hat die Definition ja keinen Wert mehr. Und dementsprechend schauen auch die Ratschläge aus, was macht glücklich. Gute Musik macht glücklich, Schokolade essen macht glücklich, Sport, Haustiere, Sex, also auch irgendwie alles und jedes. Der Philosoph Wilhelm Schmidt, der selbst ein kleines Büchlein über das Glück geschrieben hat, der spricht angesichts dieser Fülle von einer Glückshysterie. Und er hätte gerne gehabt, wenn die UNO das 21. Jahrhundert zu einem Jahrhundert des Schweigens über das Glück erklärt hätte. Denn so fragt er sich, könnte es sein, dass Menschen sich unglücklich fühlen, weil sie meinen, glücklich sein zu müssen? Ist der Zwang zum Glück die Diktatur, das Glück sein erster Stolperstein, der Menschen unglücklich macht, der uns hindert, glücklich zu sein? Bevor ich Ihnen die Steine zeige, über die ich im Laufe der Jahre immer wieder gestolpert bin, möchte ich Sie gleichsam aufwärmen mit Bildern einer Geschichte, einem Märchen, einem tschechischen. Es heißt, mir gefällt es nicht überall. Denn ich bin sicher, Sie werden viele der vorgetragenen Argumente vergessen, aber die Bilder dieser Geschichte, die werden Sie erinnern. Und ich habe dieses schöne Büchlein in der Bibliothek meiner Frau gefunden. Sie hat es bereits 1969 als Kindergärtnerin und Logopädin gekauft. Das Buch ist in der Zwischenzeit vergriffen, aber es ist eine Kostbarkeit. Ich hoffe, Sie sind auch dieser Meinung, wenn Sie die Geschichte gehört haben und auch die Bilder gesehen haben. Lassen Sie einfach diese Geschichte, diese Bilder wie Kinder auf sich wirken. Es war einmal ein König, der hatte ein großes, reiches Land, aber überall herrschte Zwist und Fehde. Die Fürsten und Grafen bekriegten sich gegenseitig, die Untertanen mussten die Köpfe herhalten und im ganzen Königreich gab es niemanden, der ruhig und zufrieden leben konnte. Der König war sehr betrübt darüber. Tagelang ging er auf und ab und verließ sein Schloss nicht mehr. Da riet ihm der Hofnarr, allein in den Wald zu reiten und zu jagen. Vielleicht konnte er so seine Sorgen loswerden. Der König ritt weit in den Wald hinein, aber seine Sorgen vergaß er nicht. Auf einmal flatterte ein grauer Vogel vor ihm her. Der König fragte sich, ob er den Vogel erlegen solle. Doch plötzlich begann sein Gefieder in allen Farben des Regenbogens zu schimmern. Das ist ja wunderbar, dachte der König. Der Vogel ließ sich knapp vor dem König auf einer Fichte nieder und sprach: Man nennt mich das Glück. Glück, staunte der König. Glück, ist das möglich? Und er streckte unwillkürlich die Hand nach dem Vogel aus. Glück, komm mit mir auf meine Burg. Du sollst bei mir in einem goldenen Käfig wohnen. Aber der Vogel rief: Mir gefällt es nicht überall. Und er flog weiter. Unverzüglich sprang der König vom Pferd, band es fest und folgte dem Vogel immer tiefer in den dunklen Wald hinein, bis der Vogel plötzlich seinen Blicken entschwand. Der König sah sich ängstlich um. Da auf einmal wurde es hell vor ihm, eine Lichtung tat sich auf und auf der Lichtung stand ein einfaches Holzhaus. Der König ging darauf zu, öffnete die Tür und trat ein. Ein alter Mann und ein altes Mütterchen saßen auf der Ofenbank. Der Alte schnitzte Kochlöffel, das Mütterchen drehte das Spinnrad und sang ein Liedchen. Als der unerwartete Gast eintrat, begrüßten sie ihn freundlich. »Ich habe mich verirrt«, erklärte der König, ohne sich erkennen zu geben. »Das ist schon manchem geschehen«, tröstete der Alte. »Wir werden es euch bequem machen und morgen zeigen wir euch den Weg nach Hause.« Es dunkelte schon, aber der Alte ging nochmals hinaus, um das Pferd zu holen, das im Wald draußen wieherte. Da entdeckte der König den hölzernen Käfig an der Wand und darin der Vogel Glück. Er leuchtete in den Farben des Regenbogens. »Hier also gefällt es dir in solcher Armut?« staunte der König und dachte an seine Burg, an all die Pracht und den Reichtum. »Wie lebt ihr beide hier so einsam und bescheiden und dennoch zufrieden?« fragte er die beiden alten Leute. »Uns geht es doch gut«, erwiderte der Alte lächelnd. »Wir haben alles, was wir brauchen, und wir haben einander lieb.« Da schaute der König den Vogel an und dachte an den Neid, den Geiz und die Unordnung in seinem Land. Der Alte merkte, dass sein Gast traurig war und nahm seine Geige aus dem Schrank. Summ, summ hüpfte der Bogen über die Saiten, dass es eine Freude war. Der König lächelte ein wenig, worauf der Alte mit Zuversicht meinte: Damit ihr in meiner Hütte doch in etwas fröhlichere Laune kommt, könnt ihr mit meiner Frau ein wenig tanzen. Und die Saiten klirrten und jauchzten so, dass der König nicht widerstehen konnte, mit dem Mütterchen zu tanzen. Den ganzen Abend lang strahlte der Vogel in allen Regenbogenfarben und der König vergaß endlich seine Sorgen. Frühmorgens verabschiedete sich der König dankend von dem alten Mütterchen. Noch einmal blickte er auf den sonderbaren Vogel, dann machte er sich mit dem Alten auf den Weg. »Väterchen, wo hast du den Vogel gefangen?« »Ich habe ihn nicht gefangen, guter Herr. Er kam vor Jahren einfach zu uns geflogen«, antwortete der Alte. »Manchmal fliegt er fort, dann lassen wir ihm seine Freiheit. Aber er kommt immer wieder zurück.« »Väterchen, willst du mir den Vogel nicht verkaufen?«, fragte der König. Der Alte zögerte ein wenig. »Verkaufen möchte ich ihn nicht. Aber wenn er euch so viel Freude macht, will ich euch den Vogel schenken. Sagt mir, wo ihr wohnt, und ich bringe ihn morgen zu euch.« Der König strahlte. »Hab Dank für dieses Geschenk, Väterchen. Du weißt nicht, wie mich das glücklich macht. Ja, komm morgen. Ich wohne auf der königlichen Burg.« Schweigend schritten sie weiter. Der König dachte, wird der Glücksvogel nun endlich Zufriedenheit in mein Reich bringen? Erst dann könnte ich wirklich sagen, dass ich König bin. Am nächsten Tag war schönes Wetter und da machte sich der Alte gleich früh morgens mit dem Vogel auf den Weg zur Stadt. Unterwegs musste er freilich oft ausruhen, denn seine Beine wollten nicht mehr so recht, aber schließlich gelangte er doch zur Burg des Königs. Am Tor hielten die Soldaten Wache. Als sie den Alten mit dem Käfig sahen, führten sie ihn geradewegs zum König. Erst jetzt begriff der Alte, wer wirklich sein Gast gewesen war. Als er sich vom ersten Schrecken erholt hatte, begann er sich zu entschuldigen, am meisten wegen des Geigenspiels und dass er den Herrn König genötigt hatte, mit seiner Frau zu tanzen. Aber der König lachte und sagte, »Das habt ihr gut gemacht, denn es war aufrichtig gemeint. Wären doch alle in meinem Reich so rechtschaffen wie ihr.« Sofort ließ der König Wein holen und die beiden saßen und tranken zusammen wie zuvor in der Hütte. Und bald erschienen die Fürsten und Grafen mit ihren Gräfinnen und Prinzessinnen, die der König zum Fest geladen hatte. Als die Musikanten aufspielten, ließ der König dem Alten keine Ruhe, bis er mit der Königin tanzte. Alle waren lustig und frohgemut, Herr und Diener. Diener und Herr waren so einträchtig, wie es auf der Burg schon lange nicht gewesen war. Den ganzen Abend schaute der König auf den Vogel und sah beglückt, dass dieser fröhlich zwitscherte und in allen Regenbogenfarben schimmerte. »Also gefällt es dir doch bei uns«, lächelte er zufrieden. Es war schon Mittag, als der Alte nach Hause kam. Das Mütterchen erwartete ihn vor dem Haus und eine Schüssel mit Puffern stand schon auf der Bank. Dem Alten schmeckte es vorzüglich und er erzählte bedächtig vom König und von der Dienerschaft, von den Prinzessinnen und Grafen, von der Königin, mit der er hatte tanzen müssen, von dem Himmelbett und den Daunenkissen, in denen er geschlafen hatte. Aber dann gestand er, dass er 10-mal lieber hier zu Hause in der Waldhütte war und Puffer aß. Das Mütterchen schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Sollte sie mehr darüber staunen, dass der Alte beim König zu Gast gewesen war oder dass er mit der Königin getanzt hatte? Plötzlich hörten sie Pferdegetrappel. Zwei königliche Boten hielten vor der Hütte und fragten, ob der Vogel nicht wieder zurückgekehrt sei. Er sei davongeflogen, als ihn der König in einen goldenen Käfig setzen wollte. Da ging der Alte in die Stube und siehe, der Vogel saß ganz still auf dem Nagel, an dem sonst der Käfig gehangen hatte. Der Alte betrachtete ihn liebevoll und nachdenklich, dann ging er langsam zu den Boten zurück, Meldet dem König, ich werde ihm den Vogel morgen wieder bringen, sagte er und setzte sich wieder neben seine Frau. Die beiden Boten ritten davon. Am Morgen machte sich der Alte erneut auf den Weg zum König. Er wurde empfangen wie vordem. Vor Freude, dass der König den Glücksvogel wieder hatte, ließ er Bier, Fleisch, Wein und Kuchen auftragen. Doch diesmal setzte er den Vogel in den alten Holzkäfig, schloss das Türchen und ließ den goldenen Käfig wegtragen. Der Vogel jedoch leuchtete nicht in den Farben des Regenbogens. Und als der König wieder die Musikanten aufspielen ließ, mochte der Alte nicht mehr tanzen. Beide, der König und der Alte, schauten auf den Vogel und hingen ihren Gedanken nach. Als der Morgen dämmerte, machte sich der Alte auf den Weg, ohne den Vogel nochmals gesehen zu haben. Aber kaum war er auf halbem Weg nach Hause, hörte er den Hufschlag eiliger Pferde hinter sich. Der König selbst ritt daher mit seinem Gefolge. »Sei mir nicht böse, Väterchen«, sagte der König, »aber du musst mir zum dritten Mal den Vogel auf die Burg bringen.« »Ist er denn wieder fortgeflogen?«, fragte der Alte bange. »Weißt du das denn nicht?«, staunte der König. »Er sitzt doch auf deinem Hut.« Der Alte nahm den Hut ab und schaute sinnend auf den Vogel. Es schien ihm, als wäre der Vogel traurig und flehe ihn an, »Bring mich nicht wieder zurück. Mir gefällt es nicht überall.« Aber ebenso traurig war der König. Ja, er bat sogar, »Väterchen, du musst mit dem Vogel zu mir kommen und bleiben. Ich soll meine Frau und meine Hütte verlassen«, entsetzte sich der Alte. »Nein, deine Frau soll mit dir kommen und meine Handwerker werden deine Hütte neben der Burg aufbauen, mitsamt dem Ziegenstall. Das alte Mütterchen muss nicht mehr kochen und arbeiten, denn meine Diener werden königlich für euch sorgen. Ihr werdet es schöner haben denn je, Väterchen, nur sagt ja.« So flehte der König, der doch Herr eines reichen Landes war. Der Alte war betroffen. Er schaute auf den Vogel und strich ihm über die Flügel. Der Vogel war traurig, der Alte war traurig, der König war traurig. »Ihr werdet mich doch wegen des Vogels nicht ins Unglück stürzen wollen, hoher Herr. Hier, nehmt den Vogel und bringt ihn, wohin ihr wollt, aber lasst uns leben und arbeiten, wie wir es seit jeher gewohnt sind. Auf der Burg werden wir niemals heimisch werden«, klagte der Alte und reichte dem König den Vogel. Der König hielt den Vogel zitternd mit den Händen umfasst. Er erinnerte sich der Eintracht jenes Abends, als der Vogel Glück zum ersten Mal auf seiner Burg gewesen war. »Warum bist du nicht geblieben?«, flüsterte er traurig und blickte den Vogel fragend an. Doch dieser saß still in seinen Händen und schaute reglos zu ihm auf. Da schien es dem König, als sage der Vogel ganz leise, »Nichts hast du begriffen, König, und nichts willst du begreifen.« Der König senkte den Blick. »Du hast recht. Nichts wollte ich begreifen, Vogelglück«, flüsterte er und öffnete langsam die Hand. Der Glücksvogel saß noch ein Weilchen ruhig auf der Handfläche des Königs, dann zupfte er sich die grauen Federchen zurecht, plusterte sich und plötzlich schimmerte sein Gefieder wieder so bunt wie ein Regenbogen. So wunderbar, dass dem König die Tränen in die Augen kamen und der Vogel flog auf. Lange noch schauten der Alte und der König dem Vogel nach. Dann ging jeder seines Weges, der König ritt langsam zurück zur Burg, der Alte aber eilte nach Hause, um dem Mütterchen zu sagen, dass der Vogel wieder frei war. Manchmal, wenn der König allzu viele Sorgen hatte, besuchte er die beiden Alten und wurde stets wieder froh bei ihnen. War es, weil sie so zufriedene und fröhliche Menschen waren? Oder war es, weil der Vogel Glück noch immer bei ihnen wohnte. Man sagt, der wundersame Vogel Glück fliege noch heute durch die Welt. Er setze sich eine Weile dahin und eine Weile dorthin. Aber es gefällt ihm nicht überall. Flöge der Vogel Glück heute durch unsere Städte und Dörfer, durch den Messepark zum Beispiel und andere Einkaufszentren, dann müsste er auch oft sagen, nichts hast du begriffen und nichts willst du begreifen. Ich hoffe und wünsche, dass meine Gedanken Ihnen helfen, wenigstens ein klein bisschen zu begreifen, was Glück ist und vor allem, was es nicht ist. Ohne das Märchen überinterpretieren zu wollen, kann man zwei wesentliche Kennzeichen des Glücks und damit zwei wesentliche Stolpersteine auf dem Weg zum Glück daraus ableiten. Erstens, Glück ist etwas Momenthaftes. Oft ist es nur ein Augenblick. Auf jeden Fall ist es etwas Vorübergehendes. Es kann nicht von Dauer sein. Der erste Stolperstein, wenn wir meinen, Glück müsste Dauerglück sein. Heiko Ernst, der Chefredakteur von Psychologie heute, ist überzeugt, Dauerglück widerspricht der existenziellen Situation des Menschen. Und er skizziert diese existenzielle, unsere Situation ganz nüchtern. Der immer wieder misslingende Umgang mit den eigenen Gefühlen ist ein Hauptproblem westlicher Menschen, ein Hauptproblem von uns. In unserer Lebensweise sind wir tief verstrickt in die Affekte, mit denen wir auf die Zumutungen, Kränkungen und Überforderungen des Alltags reagieren. Typisch sind chronischer Ärger und unterdrückter Zorn, schwelende Ressentiments, aber auch Ängste, Eifersucht, Hass, Depressionen. Alle diese Gefühle sind Stresssymptome. Ein Großteil des Gefühlschaos ist uns oft gar nicht mehr bewusst. Es ist uns deshalb nicht bewusst, weil wir es vor uns verdrängen und vor den anderen verbergen. Doch beharrlich und verlässlich meldet sich dieses Gefühlschaos in den bizarren Geschichten unserer Träume. Aber dann sagen wir meistens so ein Blödsinn. In uns ist nicht nur dieses Gefühlschaos. Das Gefühlschaos entspricht genau dem König und seinen Untertanen, wo keiner mit dem anderen auskommt. Diese Untertanen, das sind eben unsere Gefühle, unsere Affekte, unsere Emotionen. In uns ist aber nicht nur dieses Chaos, das wäre ja schon sozusagen mehr als genug, sondern wir sind zudem voller Widersprüche. Michel de Montaigne hat notiert, wir sind, ich weiß nicht wie, zwiespältig in unserem Innern. Das führt dazu, dass wir das, was wir glauben, nicht tun und dass wir von dem, was wir verurteilen, nicht ablassen können. Diese bittere, auch beschämende oder demütig machende Erfahrung, die hat auch der Apostel Paulus gemacht, eine der ganz großen Gestalten des Christentums. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und 2000 Jahre später stellt der zeitgenössische Sozialforscher Johanno Strasser fest, was sind wir? Fehlbare Menschen mit manchen respektablen und vielen weniger ansehnlichen Seiten, gutwillig zumeist, aber schwach, voller ehrgeiziger Pläne, aus denen in aller Regel nichts wird. In diesem Gefühlschaos, mit diesen vielen inneren Widersprüchen, ist Glück nicht der Normalfall, sondern die Ausnahme. Erich Kästner schreibt in einem seiner Gedichte, das Glück ist seltener als die Feiertage. Zählen Sie einmal die Feiertage zusammen, die staatlichen und die kirchlichen, Sie kommen genau auf 12. Warum ist, ja warum muss das Glück eine Ausnahme bleiben und kann gar nicht ein Dauerzustand der Normalfall sein? Dazu eine ganz praktische Überlegung, wenn Sie ein Feuerwerk hernehmen, wie wir das jetzt an Silvester erlebt haben, oder vielleicht am Funkensonntag oder an einem Geburtstag. Das ist etwas Besonderes, das entlockt uns die Ausrufe des Staunens und eben löst auch Gefühle von Glück aus. Aber stellen Sie sich vor, jeden Tag ein Feuerwerk oder jede Stunde ein Feuerwerk, wir würden es nicht aushalten, wir würden es als Belästigung wahrnehmen und verfluchen. Deshalb kann es nur unglücklich machen, wenn man versucht, dauerhaft glücklich zu sein, also aus dem Glück einen Dauerzustand zu machen. Anders gesagt, wer ständig dem Glück nachjagt, wird es verfehlen. Der erste Stolperstein. Der zweite: Glück ist etwas, das einem zufliegt, wie in diesem Märchen, das einem zufällt, das einem geschenkt wird. Man kann es nicht machen, man kann es nicht herstellen, wie uns alle Glücksratgeber einreden. Man kann es auch nicht steuern und kontrollieren, wie einen technischen Prozess. Der Stolperstein ist also der Glaube an die Machbarkeit. Dieser Glaube an die Machbarkeit des Lebens ist eine moderne Heilserwartung. Sie verspricht dem Menschen, das Leben sei insgesamt beherrschbar, es gebe die Kunst, das Leben den eigenen Wünschen gefügig zu machen, man könne alles strategisch planen, erarbeiten, gestalten, die Karriere, die Partnerschaft, die Gesundheit, das Glück, das Alter, die Kinder, was immer Sie einsetzen wollen. Wir hören natürlich diese Versprechungen von der Machbarkeit gerne, weil sie unseren Größenwahn und unsere kindlichen Allmachtsfantasien nähren. Und wir merken gar nicht, wie sich durch diese Versprechungen von der Machbarkeit ein enormer Druck auf unser Leben zu legen beginnt, nämlich der Druck, das Leben perfekt zu meistern. Und für alles, was in unserem Leben geschieht, besonders auch für das Schlechte, allein verantwortlich zu sein. Das bedeutet diese Machbarkeit. Michael Mary bezeichnet diese Versprechungen als die große Glückslüge, denn wir können das Leben nicht den eigenen Wünschen gefügig machen und auch nicht das Glück. Das ist das Buch dazu für alle, die sich in dieser Richtung einmal vertiefen wollen. Michael Mary, sagt man, glaube ich, weil er ja ein Deutscher ist, die Glückslüge vom Glauben an die Machbarkeit des Lebens. Also Glück ist etwas, das man trotz eigener Anstrengung, nein, ich muss es anders formulieren, Glück ist etwas, mit dem man trotz eigener Anstrengung, trotz eigener Leistung nicht in dem Ausmaß gerechnet hat. Glück ist eine Art unverdienter und unerwarteter Bonus. Glück ist vielleicht auch eine Art Gnade. Es leuchtet oft unerwartet auf und es ist deshalb nicht machbar. Vielleicht in Teilen, man kann ihm die Hand hinhalten, wie dem Wunder, wie das Hilde Domin formuliert, aber es ist nicht zur Gänze machbar und es ist selbstverständlich nicht kaufbar. Und man kann es nicht besitzen, indem man es einsperrt und sei es in einen goldenen Käfig. Zu diesem zweiten Stolperstein ein interessanter und gleichzeitig ernüchternder Befund aus der Hirnforschung. Die Gehirnforschung sagt, wir nehmen und können nur das als Glück wahrnehmen, wenn etwas unerwartet besser ist als angenommen. Also nur wenn etwas unerwartet besser ist als angenommen, dann registriert unser Gehirn das als Glück. Das heißt aber auch, etwas, das gut ist, empfinden wir nicht als Glück. der Gehirnforscher Manfred Spitzer sagt, das Glücksareal geht nur an, wenn etwas Positives überraschend passiert. Wenn etwas Positives passiert, das Sie erwarten, dann geschieht nichts im Glückszentrum. Das Glückszentrum wird aktiv, wenn etwas besser ist als erwartet, wenn unvorhergesehenerweise Dinge passieren, die besser sind als erwartet. Der nüchterne Befund der Gehirnforschung lautet deshalb, unser Gehirn ist zu dauerhaftem Glücklichsein nicht gebaut. Das zu wissen, denke ich, ist doch ungeheuer entlastend. Denn dann sind nicht wir selber schuld, wenn wir nicht dauernd glücklich sind, nicht dauernd in Hochform sind, sondern dann wissen wir, das ist gar nicht möglich. Wir können gar nicht dauernd glücklich sein. Wir sind eben so gebaut. Und wenn Glücksratgeber uns einreden, wir könnten es schaffen, dauerhaft glücklich zu sein, dann ist das so, als würde ein Zoologe einem Löwen einreden, er könnte ein Vegetarier werden. Ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang noch, eben das Glück etwas Geschenktes, etwas Unerwartetes ist, etwas, das nicht machbar ist. Wenn unser Gehirn nur das als Glück erlebt, was besser ist als erwartet, dann sabotieren wir selbst unser Glückserleben, je mehr wir unser Leben planen, absichern und durchkalkulieren. Das heißt nicht, dass das nicht sinnvoll ist, das Leben zu planen, abzusichern und durchzukalkulieren, aber es verschafft uns kein Glücksgefühl. Denken Sie nur daran, wenn Sie jahrzehntelang in eine Versicherung einbezahlt haben und dann schlussendlich den Betrag bekommen, dann bekommen Sie den ja nicht unerwartet, sondern höchst erwartet. Sie haben damit gerechnet, Sie haben einen Anspruch darauf. Und die Riesensumme löst dann auch kein Glücksgefühl aus. Sie steht uns ja schließlich zu. Ein Problem ist, wir leben heute bei uns in diesen reichen Gesellschaften generell mit der Überzeugung, dass uns vieles zusteht. Dass wir ein Recht, einen Anspruch auf alles haben. Und deshalb können wir vieles, was uns im Leben passiert, nicht mehr als unerwartetes Geschenk sehen, das uns glücklich macht. Gerade auch in Partnerschaften bilden sich gern solche Anspruchshaltungen heraus, aber auch im Beruf, im Hinblick auf die Gesundheit, auf das Alter und auf alle möglichen Lebensbereiche. Wir meinen, wir haben einfach einen Anspruch darauf. Über das Leben als Geschenk gibt es übrigens im März einen Vortrag, darüber spricht dann Dr. Michael Tischinger. Das war der zweite Stolperstein, zu glauben, Glück ist machbar. Es ist nicht machbar. Ein dritter Stolperstein, die Gewöhnung. Das Glück nutzt sich verdammt schnell ab. Es hat eine erschreckend kurze Verfallszeit. Der große Gegenspieler des Glücks ist deshalb die Gewöhnung. Ich bin so glücklich, dass mir vor Freude die Luft wegbleibt, schreibt Aaron Appelfeld in seinen Lebenserinnerungen. Und das macht ihn so glücklich. Er bekommt als Kind in der Mitte der 1930er Jahre unerwartet eine Schale voll reifer Erdbeeren. Interessant die Fortsetzung, weil sie die typische Dynamik des schnellen Vergehens, des schnellen Verfalls, des Glücks beschreibt. Der Vater hatte einen großen Korb gekauft und sie essen und essen eine Portion nach der anderen mit Puderzucker und Sahne und der Korb scheint nicht leer zu werden. Am nächsten Tag essen sie auch noch große Portionen, aber, schreibt Appelfeld, schon nicht mehr mit Heißhunger, sondern ohne es richtig zu merken. Das heißt, das große Glücksgefühl vom Vortag, das ihm fast den Atem geraubt hat, ist schon weg, schon verflogen. Und es kommt noch schlimmer, den Rest stellte Mutter in die Speisekammer. Ich sah mit eigenen Augen, wie die leuchtenden Beeren grau und gammelig wurden und dieses Bild überschattete meine Tage. Das heißt, jetzt ist aus dem ursprünglichen Glück schon eine Art Unglück geworden, das den Tag, das Leben überschattet und belastet. Ein ähnliches Erlebnis über die schnelle Verfallszeit des Glücks hatte ich zu Weihnachten. Sie wissen ja, zu Weihnachten wird in jeder Familie der beste Mayonnaise-Salat der Welt gemacht. Stand in der VN. Auch meine Schwester hat ihren besten Mayonnaise-Salat der Welt gemacht. Und das in großer Menge. Am ersten Abend schmeckte er natürlich vorzüglich und köstlich. Am zweiten Abend ging es noch. Am dritten Abend konnte sie ihn nicht mehr sehen und war froh, dass sie ihn an uns weitergeben konnte. Und wir haben ihn dann mit Genuss verzehrt. Eine Verschärfung, eine Potenzierung des Problems ist, dass man sich nicht nur ganz schnell an das Glück gewöhnt, sondern dass es bald lästig wird. Vielleicht erinnern Sie sich noch, was für ein Erlebnis das für Sie war, das erste Mal mit dem Flugzeug zu fliegen. Das war spannend, aufregend, auch ein bisschen Angst war dabei, aber das war eher so ein Glücksgefühl und dann das Abheben. Aber wenn man dann berufsmäßig fliegen muss, dann haben Flughäfen und Flugzeuge überhaupt nichts Aufregendes mehr. Sie werden nicht nur zu etwas Gewöhnlichem, sondern sie werden auch zu etwas, über das man sich schnell ärgert, wegen der Warterei, der Verspätung, den engen Sitzplätzen, dem schlechten Essen und so weiter. Eine ähnliche Erfahrung machen wir beim Wetter, wenn wir ehrlich sind. Wenn es im Sommer eine Zeit lang regnet, dann sehnen sich alle nach der Sonne, nach der Wärme. Und dann scheint die Sonne ein paar Tage und dann schimpfen alle, wie heiß es ist. Ich meine, das sind ganz banale Dinge, aber sie sind mir in dem Zusammenhang aufgefallen, in der Beschäftigung mit dem Glück, eben wie schnell sich da, eben wir wollen alle nimmer dauernd und zu jeder Zeit glücklich sein, aber wenn man das beobachtet, wie schnell sich das ändert. Und ich finde, es ist wichtig, solche Dynamiken zu kennen. Die Dynamik, dass sich das Glück leicht in Unglück verwandelt, ist ein Merkmal des technisch-wirtschaftlich gemachten Fortschritts. Ich habe mir hier einiges zusammengesucht zum Aswan-Staudamm in Ägypten. Wenn man so alt ist wie ich, erinnert man sich noch als Kind, wie man davon gehört hat, von diesem Wunderwerk, das da in 10 Jahren Bauzeit gebaut wurde. Ein Stausee ist entstanden, der 550 Kilometer lang ist und 5000 Quadratkilometer hat. Und der sollte Glück und Segen auf Dauer herstellen. Nämlich, er sollte garantieren, dass es keine Überschwemmungen mehr gibt. Er sollte garantieren, dass es inmitten der Wüste das ganze Jahr über ein großes Wasserreservoir gibt, damit man das Land ständig bewässern kann. Die Anbaufläche für Reis sollte erhöht werden. Die Schifffahrt sollte begünstigt werden. Mehr Güter sollten befördert werden können auf dem Nil. Und darüber hinaus sollte natürlich Energie in nicht vorstellbarem Ausmaß erzeugt werden. Doch bald zeigten sich die nicht gewollten, die ungewünschten Schattenseiten. Viele Menschen, sehr viele Menschen, 100.000 Nubier mussten damals umgesiedelt werden. Kunstschätze wie der Tempel von Ramses und Nofretete bei Abu Simbel würden für immer in den Fluten versinken. Sie wurden schließlich mit großem Aufwand abgetragen und an einem anderen Ort aufgebaut. Doch viele andere Baudenkmäler, Tempel, Festungen, Kirchen, Friedhöfe, koptische Klöster gingen verloren. Und als der Staudamm, dieses Symbol für Glück und Segen, endlich fertig war, da zeigten sich erst die Folgeprobleme. Vor dem Staudamm brachte der Nil mit den jährlichen Überschwemmungen rund 100 Millionen Tonnen fruchtbaren Nilschlamm, der den Boden auf natürliche Weise düngte. Heute bleibt dieser Dünger aus, die Bauern müssen den künstlichen Dünger kaufen. Im Nildelta gibt es keine Ablagerungen mehr, durch die Erosion geht Kulturland verloren. Die Böden versalzen, weil das Salz nicht mehr ausgeschwemmt wird. Der Fischfang vor den Nilmündungen ist drastisch zurückgegangen, weil der Nährstoff fehlt. Durch die fehlenden Überschwemmungen werden die Kleinnager, besonders die Ratten, nicht mehr ersäuft und sind deshalb zu einer Landplage geworden und vernichten beträchtliche Mengen der Ernte. Die Wurmkrankheit Bilharziose hat in Ägypten stark zugenommen. Der Ziegel- und der Töpferindustrie wurde die Grundlage entzogen. Der Stausee, der wird jetzt viel rascher mit Schlamm gefüllt als angenommen. Jetzt überlegt man, künstlich Überschwemmungen herbeizuführen und den Schlamm beizumengen. Durch den Damm stieg auch der Grundwasserspiegel, der die Baudenkmäler bedroht. Und im Kriegsfall ist der Stausee eine furchtbare Gefahr. Diese Verschärfung, ist nur ein Beispiel für diesen wirtschaftlich-technisch geplanten, gemachten Fortschritt, von dem man Glück erwartet, das sich dann umdreht. Also diese Verschärfung, dass man sich nicht nur ganz schnell an das Glück gewöhnt, sondern dass es bald lästig wird, das kann man leider auch in vielen Partnerschaften erleben, wenn aus einer anfänglich heißen Liebe im Verlauf der Jahre kalter Hass wird. Zuerst denkt sie nur der eine, alle anderen nicht, und dann alle anderen, aber nur der eine nicht. Der dritte Stolperstein, die Gewöhnung. Ein vierter Stolperstein, die unser Glück sabotieren, unser Glückserleben, die vielen Wahlmöglichkeiten. Wieder ein Beispiel, eine Geschichte. Ich hole beim Optiker meine Brille ab. Ein Bekannter ist gerade dort und lässt sich für seine neue Brille beraten. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Und ich sage zum Optikermeister, der Chef selber ist es, der ihn berät, eben so Qual der Wahl, dass es so große Auswahl gibt. So 400, 500 Brillenfassungen werde er schon haben, zwischen denen man sich entscheiden kann. Da lacht er milde und sagt, nein, es sind 6000 Brillenfassungen, zwischen denen man wählen kann, und dass er selber jedes Mal staune, wenn er Inventur mache, wie viele es sind. Und sofort fängt er an zu erzählen und sagt, es gibt Leute, die können sich nicht entscheiden. Die kommen jede Woche und lassen sich 1,5 Stunden beraten, und das geht über Monate so, ebenso beim Schmuck. Ein Bekannter hat seiner Frau zu einem runden Geburtstag einen Schmuck geschenkt. Nein, keinen Schmuck, sondern einen Gutschein. Sie sollte den Schmuck selber aussuchen können. Und das Ergebnis, der runde Geburtstag ist seit 4 Jahren vorbei, aber die Entscheidung für ihren Schmuck hat sie noch nicht getroffen. Aber sie kommt jeden Monat vorbei, sucht aus, lässt sich beraten und geht wieder. Wir kennen das alle beim Essen im Restaurant, wenn in der Speisekarte nicht nur eine Speise uns anlacht, sondern 20, die uns schmecken würden. Welche nimmt man? Die Frage, die sich vielen inmitten und umgeben von all dem Überfluss stellen, heißt, warum leiden wir so sehr? Warum sind wir nicht glücklicher? Wir haben doch alles. Wir haben genug zu essen und was für Leckereien. Wir leben in einem Rechtsstaat mit einer Sicherheit vor staatlicher Willkür, wie es sie hier noch nie gegeben hat. Wir genießen sexuelle Freiheiten und Freiheiten in der Wahl unseres Lebensstils, auch das wie noch nie zuvor. Das kulturelle Angebot quillt nur so über, im Internet, in Buchhandlungen, auf den Bühnen und sogar bei den Fernsehsendern. Chancen für Erfüllung und Lebensglück ohne Ende. Warum leiden wir nur inmitten von all dem so? Wolf Schneider erklärt, wir stehen unter Stress. Aber warum? Weil wir von der Fülle an Entscheidungen, die wir zu treffen haben, aufgefressen werden, ohne es so richtig zu merken. Wir werden zugemüllt mit Optionen, mit Wahlmöglichkeiten. Die sehen auf den ersten Blick aus wie Freiheiten, aber sie verschaffen uns insgesamt nicht mehr Lebensglück, sondern weniger. Hier nur ein paar dieser Optionen. Den richtigen, nämlich den ökologisch korrekten Stromanbieter auswählen. Die Bahnpreise, eine Wissenschaft für sich, darunter leidet die am Schalter Schlange stehende Kundschaft ebenso wie das Personal. Das Steuersystem, angestellt oder selbstständig, und wenn ja, wie? Wer das nicht genau studiert, wird geschröpft. Die Versicherungen, Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter. Das Essen, biologisch, vegetarisch, 5 Elemente, Ayurveda, vegan Säurenbasen, nur noch aus Fairtrade und so weiter. Die Telefonverbindung, Handy oder Festnetz, beides, Flatrate. Lieber etwas, wo vom Mobil zu Festnetz günstiger ist, oder telefonierst du öfter andersrum? Und wie sieht es mit dem Ausland aus, aber mit welchem Ausland? Und jetzt kommen die Volksabstimmungen, die sollen unser Land erst richtig demokratisieren. Und die Unterschriftenlisten, die ich täglich per E-Mail bekomme, um die Welt oder irgendjemanden darin zu retten. Und nun sollen wir auch noch bewusst einkaufen. Keine chinesischen Waren mehr, keine aus Kinderarbeit, keine, die Umweltsünden oder Tierversuche voraussetzen. Wie soll ich das entscheiden können? Mach dich schlau, kauf dir eine Fachzeitschrift. Da gibt es allein am Kiosk in Deutschland über 3.000, im Handel insgesamt 50.000. Welche davon soll ich lesen? Mach dich schlau, lass dich beraten. Von wem? Ich brauche nicht nur einen Steuerberater, sondern auch einen Ernährungsberater, einen Techniker, der mir die Funktionen meines Handys erklärt, meines Computers, die Funktionen meiner Digitalkamera, der Funktionstasten bei meinem Autoradio und das neue, nun viel bessere Navigationsgerät. Um all das zu bewältigen, brauche ich einen persönlichen Zeitmanagement-Trainer. Und weil ich von den diversen Überforderungen so belastet bin und so viel am PC sitze, einen Bewegungscoach, einen Physiotherapeuten, einen Masseur und oder Rolfer. Und für meine Beziehungskrisen einen Beziehungscoach und für meine Identitätskrisen, meine spirituellen Wege, einen spirituellen Coach. Das ist das moderne Leben, das Leben in Freiheit mit einer solchen Fülle an Möglichkeiten, aber sie erdrücken uns. Die vielen Wahlmöglichkeiten in unserer Gesellschaft, die sind nicht nur ein Segen, sondern sie machen uns auch zu schaffen. Der Schweizer Soziologe Professor Peter Gross hat dazu ein faszinierendes Buch geschrieben, das zwar diesen etwas ungetümen Titel hat, Multioptionsgesellschaft, aber für mich ein Schlüsselbegriff, um zu verstehen, was in unserem Leben, in allen Lebensbereichen abläuft und was es uns oft so schwer macht. Peter Gross wird der Nächste in dieser Reihe sein. Heute in 10 Tagen spricht er hier über Segen und Fluch der vielen Wahlmöglichkeiten. Nur ein Grund oder ein Gedanke noch dazu, warum eben die Wahlmöglichkeiten uns solche Schwierigkeiten machen. Entscheiden heißt ja ganz einfach, sich scheiden von allen anderen Möglichkeiten, die man nicht gewählt hat. Und die Möglichkeiten, die man nicht gewählt hat, die sind immer 100-mal oder 1.000-mal größer als die eine Möglichkeit, die man gewählt hat. Deshalb führt jede Entscheidung zur Frage, habe ich das Richtige gewählt? Wäre nicht das andere besser gewesen? Und das gilt vom Schnäppchen im Ausverkauf über die Wahl des Urlaubs bis zu existenziellen Lebensentscheidungen wie Beruf, Kinder, Partner, Familie. Weil die nicht gewählten Möglichkeiten besser sein könnten als die gewählte Möglichkeit, zeigt sich das Leben im Rückblick als Trümmerfeld verpasster und vermurkster Entscheidungen. Als Therapie empfiehlt Peter Gross deshalb, zu lernen, mit den inneren Begehrlichkeiten fertig zu werden. Man muss nicht alles realisieren, sagt er. Es geht darum, im Bewusstsein der vielen Möglichkeiten sich zu disziplinieren, nicht alles zu wollen und nicht alles zu haben. Schön gesagt. Doch warum fällt uns das so schwer? Wir kommen damit zum 5. Stolperstein. Ich glaube, den nehmen, so ein bisschen Betonstück. Der 5. Stolperstein, das sind unsere Erwartungen, die Ansprüche und die Wünsche. Eine Spielart dieses Stolpersteins kennen Sie, wenn Sie im Herbst hier waren, aus dem Gespräch mit Heidi Gassner-Briem über Frauen und Burnout. Sie hat diese Geschichte erzählt. Neulich hat ein Fachgeschäft für Frauen eröffnet, in dem sie sich neue Ehemänner aussuchen können. Am Eingang hängt eine Anleitung, die die Regeln erklärt, nach denen hier eingekauft werden kann. Das Geschäft darf nur einmal aufgesucht werden. Es gibt 6 Stockwerke mit Männern, deren Eigenschaften von Stock zu Stock besser werden. Sie können sich entweder einen Mann aus dem Stockwerk aussuchen, in dem Sie sich befinden, oder Sie können ein Stockwerk weiter hochgehen und sich dort umsehen. Sie können aber nicht zurück auf ein niedrigeres Stockwerk, das Sie bereits verlassen haben. Eine Frau geht ins Geschäft, um sich einen Mann zu suchen. Im ersten Stock hängt ein Schild: Diese Männer haben Arbeit. Sie geht weiter. Im zweiten Stock hängt ein Schild: Diese Männer haben Arbeit und mögen Kinder. Sie geht weiter. Im dritten Stock hängt ein Schild: Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder und sehen gut aus. Wow, denkt die Frau, fühlt sich aber gezwungen, weiterzugehen. Sie geht zum vierten Stock und liest: Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen gut aus und helfen im Haushalt. Oh Gott, ich kann kaum widerstehen, denkt sie sich, geht aber dennoch weiter. Im fünften Stock steht zu lesen: Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, sehen verdammt gut aus, helfen im Haushalt und haben eine romantische Ader. Sie ist nahe dran zu bleiben, geht aber dann doch zum sechsten Stock weiter. Auf dem Schild steht: Sie sind die Besucherin Nummer 31.456.712. Hier gibt es keine Männer. Das Stockwerk existiert nur, um zu zeigen, dass es unmöglich ist, Frauen zufriedenzustellen. Vielen Dank für Ihr Interesse im Fachgeschäft für Ehemänner. Auf Wiedersehen. Und noch die kleine Fortsetzung: Gegenüber hat ein Fachgeschäft für Ehefrauen eröffnet. Es hat ebenfalls 6 Stockwerke. Im ersten Stock gibt es Frauen, die gut aussehen und Sex lieben. Im zweiten Stock gibt es Frauen, die gut aussehen, Sex lieben und Geld haben. Der dritte bis sechste Stock wurde noch nie von einem Mann besucht. Da kann ich es mir als Mann nicht verkneifen, zu sagen: Liebe Frauen, wir Männer, wir wären schon in Ordnung. Es sind die Erwartungen, die falsch sind. Aber viele Frauen lassen lieber ihren Partner los als ihre Erwartungen. Aber es gilt natürlich auch das Umgekehrte. Ihr lieben Männer, die Frauen sind schon in Ordnung, nur unsere Erwartungen sind falsch. Und es gibt deshalb auch viele Männer, die lieber ihre Partnerinnen verlassen als ihre Erwartungen. Erwartungen, denke ich mir, sind wie eine Art Schablone, die wir über die Wirklichkeit legen. Wenn beide nicht übereinstimmen, die Schablone und die Wirklichkeit, dann glauben wir seltsamerweise, dass unsere Schablone richtig sei, die Wirklichkeit aber falsch. Dabei ist die Schablone das Problem, sie ist falsch, sie müssen wir wegwerfen. Die Kunst des Loslassens ist ein großes Thema in der Psychotherapie und in der Spiritualität. Meine Erfahrung ist, Loslassen ist immer schwierig, aber besonders schwierig ist es seltsamerweise, die eigenen Erwartungen, Ansprüche, Wünsche loszulassen. Und das ist fatal. Denn je größer die Erwartungen, je idealer und glänzender die Schablone, desto größer ist das Unglück, die Enttäuschung, die Kränkung. Bernhard Ludwig hat in seinem berühmten Kabarett Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit immer gesagt: Unglück ist Erwartetes durch Erreichtes. Also je größer das Erwartete ist und umso kleiner das Erreichte, umso größer ist das Unglück. Aber leider neigen wir in allen Bereichen dazu, die Erwartungen hochzuschrauben. Und ich denke mir, unsere Partnerschaften, die sind häufig durch falsche Vorstellungen, durch falsche Erwartungen vergiftet und gefährdet. Leider werden diese falschen Vorstellungen und Erwartungen von Illustrierten, von Ratgebern, von Romanen, von Filmen, von Schlagern, aber oft auch von Psychologen und Psychotherapeuten genährt und gezüchtet. Schon vor über 25 Jahren habe ich von Professor Klusinski im Zusammenhang mit Scheidungen und mit dem damit verbundenen Elend der Kinder gehört, wir müssen die Beziehungen entidealisieren. Sie sind mit viel zu viel überhitzten Erwartungen überfrachtet und daran zerbrechen sie. Max Frisch hat das schon früh vor 50 Jahren beschrieben. Er sagt, ein Wunderbares ist es um die Ehe, sie ist möglich, sobald man nichts Unmögliches von ihr fordert. Sobald man über den Wahn hinauswächst, man könne sich verstehen, man müsse sich verstehen. Sobald man aufhört, die Ehe anzusehen als ein Mittel gegen die Einsamkeit, dort liegt das Unmögliche. Sobald man ein Gefühl davon gewinnt, dass die Ehe einfach ein Dienst ist, ein Verfahren fürs tägliche Leben, einfach zwar nicht, oh gar nicht. Wehmut muss fallen und man darf keine Brücken bauen über das Schmerzliche, die Trug sind. Es geht auch ohne das, nur ohne das. Über dieses Thema wird Arnold Retzer am 1. Februar hier sprechen. Lob der Vernunft-Ehe heißt sein Buch für eine realistische Sicht der Liebe. Ich darf Sie auch zu diesem Vortrag schon sehr herzlich einladen. Ich muss noch etwas bei diesem Stolperstein der Erwartungen bleiben, denn wir haben natürlich nicht nur hohe Erwartungen an andere, sondern wir haben auch hohe Erwartungen an uns selber. Stichwort Perfektionismus. Dann sehen wir vor allem das, was wir noch nicht erreicht, noch nicht geschafft haben, und wir vergessen, was wir schon erreicht und was wir geschafft haben. So gibt es Menschen, die von anderen als erfolgreich und glücklich betrachtet werden, sie selber aber erleben sich als Versager. Hohe Erwartungen und damit hohe Ansprüche an sich selber können zu einem gnadenlosen Antreiber werden, der uns erbarmungslos durchs Leben peitscht bis zum Burnout, bis wir zusammenbrechen. Diese übertrieben hohen Ansprüche und Erwartungen sind leider ein Merkmal der Vorarlberger Mentalität. Rüdiger Dahlke hat einmal über die Vorarlberger Mentalität geschrieben, das Erreichte zu genießen fällt den Menschen in Vorarlberg vergleichsweise schwer. Das Erreichte ist eher selbstverständlich wie die unglaublich schöne Natur, in der man leben darf, ohne sie noch so recht zur Kenntnis zu nehmen. Leistung zählt an erster Stelle. Geld ist ganz wichtig und man schenkt sich selbst nichts oder jedenfalls nicht viel und vor lauter Verbesserungswillen ist man blind gegenüber dem schon Geleisteten. Es geht natürlich immer noch besser und dadurch wird auch alles ständig verbessert. Aber was dabei zu kurz kommt und auf der Strecke bleiben kann, ist die Feier des Augenblicks, mit anderen Worten das Glück. Und noch ein dritter Aspekt der Erwartungen. Wir haben nicht nur hohe, unrealistische Erwartungen an andere und an uns selber, sondern die Erwartungen sind auch ein gesellschaftliches Phänomen. Etwas Fatales, ein besonders gemeiner und heimtückischer Stolperstein ist, dass unsere Zeit in unserer reichen Gesellschaft, dass hier ganz hohe, unerreichbare und unrealistische Erwartungen als das Normale gelten. Beispiel ist etwa die alte Definition von Gesundheit durch die WHO. Sie kennen diese Definition wahrscheinlich. Gesundheit ist völliges körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Diese Definition bezeichnet Manfred Lütz, der ein sehr kritisches und auch lustiges Buch über die Gesundheitsreligion geschrieben hat. Diese Definition bezeichnet er als absurd und in ihrer Wirkung als einzige Anleitung zum Unglücklichsein, weil diese Gesundheit, dieses umfassende Wohlfühlen ganz einfach niemals erreichbar ist und man sich deshalb stets irgendwie krank, defizitär und mangelhaft fühlt. Also ich sage es noch einmal, die Erwartungen sind wie eine Schablone, die wir über unser Leben legen. Wenn wir meinen, die Schablone, die Erwartungen seien richtig, dann erscheint das Leben falsch. In Wirklichkeit ging es darum zu erkennen, dass die Schablone unserer Erwartungen falsch sind und dass das Leben richtig ist. Die Lösung wäre also, die Erwartungen, die Ansprüche, die Wünsche zurückzunehmen, herunterzufahren, down zu seisen, wie man das heute sagt. Deshalb sagt Wilhelm Schmidt, der führende Philosoph der Lebenskunst, statt 30 guter Tage im Monat erwarte ich lieber nur einen guten. Und Georges Bernard Shaw hat notiert, ich habe gelernt, vom Leben nicht viel zu erwarten. Das ist das Geheimnis aller echten Heiterkeit und der Grund, warum ich immer angenehme Überraschungen statt trostloser Enttäuschungen erlebe. Und Papst Johannes der 23. hat gesagt, nimm dir nicht zu viel vor. Es genügt die friedliche, ruhige Suche nach dem Guten an jedem Tag, zu jeder Stunde und ohne Übertreibung und ohne Ungeduld. Und noch ein Mittel gegen die zerstörerischen Folgen zu großer Erwartungen. Eine ganz kurze Weisheitsgeschichte, die Anthony de Mello erzählt. Er nennt sie der kleine Fisch. Entschuldigung, sagt ein Fisch aus dem Ozean zu einem anderen. Du bist älter und erfahrener als ich und du kannst mir wahrscheinlich helfen. Sag mir, wo kann ich die Sache finden, die man Ozean nennt? Ich habe vergeblich überall danach gesucht. Der Ozean, sagte der ältere Fisch, das ist das, worin du jetzt schwimmst. Wo kann ich das Glück finden? Ich habe überall vergeblich danach gesucht. Das Glück ist das, worin du jetzt bist. Das, sagt der kleine Fisch, das ist nicht der Ozean. Das ist ja nur Wasser. Ich suche den Ozean. Und sehr enttäuscht schwamm er davon, um anderswo zu suchen. Und de Mello schreibt nur, kleiner Fisch, hör auf zu suchen, es gibt nichts zu suchen. Sei einfach still, öffne die Augen und schau dich um, dann kannst du es nicht übersehen. Ja, ein ganz großer Stolperstein, sehr künstlich gemacht, unsere Erwartungen. Ein sechster Stolperstein, jeder ist seines Glückes Schmied. Sie kennen diesen Satz. Man geht einfach davon aus, dass Glück nur eine Frage des Individuums, des individuellen Wollens sei. Jeder, der will, kann es vom Tellerwäscher zum Millionär bringen. Du kannst es, wenn du nur willst. Eckhard von Hirschhausen, der meint dazu lapidar, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied ist glücklich. Die Überzeugung, dass jeder und jeder ausschließlich und ganz allein für sein Glück verantwortlich ist, übersieht oder unterschlägt, dass wir alle keine Insel sind, sondern Teil einer Gruppe, Teil eines Kollektivs, Teil einer Gesellschaft, Teil eines größeren Ganzen. Und dieses Umfeld hat sehr viel damit zu tun, ob wir als Einzelne glücklich sind. Das ist in vielen Problemen so. Auch viele, zum Beispiel eben familiäre oder Partnerprobleme. Ja klar, wir tragen sie als Einzelne aus, aber viele kommen von der Gesellschaft, vom Beruf, von ganz anderen Bereichen her. Deshalb nur ganz kurz der Hinweis, 2009 ist dieses Buch erschienen, Gleichheit ist Glück, von zwei englischen Wissenschaftlern. Und sie zeigen darin mit vielen Fakten, Belegen und Studien, Glück ist nicht nur eine Frage des Einzelnen, sondern Glück ist auch eine Frage, wie gerecht in einer Gesellschaft Einkommen und Vermögen verteilt sind. Ungleichheit, das heißt große Unterschiede zwischen Reich und Arm, die machen unglücklich, auch die Reichen. Ungleichheit vergiftet alle sozialen Beziehungen, wachsende Ungleichheit schadet. Gesundheitliche und soziale Probleme kommen viel häufiger in Ländern vor, in denen die Einkommensschere weit geöffnet ist. In Gesellschaften mit einem hohen Grad an Ungleichheit, einige wenige Reiche, viele Arme, haben die Menschen eine geringere Lebenserwartung, die Bürger sind ungesünder, das Bildungsniveau niedriger, die Menschen haben mehr psychische Erkrankungen, die Kriminalität ist höher. Warum ist das so? Weil nahezu alle in ungerechten Gesellschaften unter sozialem Stress zu leiden haben. Denn Gesellschaften mit einem hohen Grad an Ungleichheit, an Ungerechtigkeit sind Gesellschaften mit großer Statuskonkurrenz und die versetzt Menschen durchgehend in Stress, verdunkelt ihr Gemüt, verschlechtert ihr psychisches Wohlbefinden. Statusstress durchzieht alles. Man hat festgestellt, selbst Wunden heilen bei Unterprivilegierten langsamer, weil die Stresshormone, die sie dauernd ausschütten, die Heilung verlangsamen. Vielleicht kennen Sie dieses schöne Büchlein von François Lelouch, Hektors Reise oder Die Suche nach dem Glück, auch etwas, was man liest, wenn man sich mit dem Glück befasst. Und der Hektor notiert immer eine Lektion, eine Erkenntnis, wenn ihm etwas zum Glück einfällt. Und in der Lektion 12 schreibt er, Glück ist schwieriger in einem Land, das von schlechten Leuten regiert wird. Also der Satz, jeder ist seines Glückes Schmied, ist nicht nur falsch, er ist eine Lüge, die auch ablenken soll von gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher Verantwortung. Da muss man keine Sozialreformen machen, sondern man kann sagen, jeder, der will, kann ja es zu etwas bringen. Also darum ist dieses Buch ganz wichtig und dieser Aspekt der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Bedingtheit von Glück fällt in den Glücksratgebern vollkommen. Die tun immer nur so, als ob es nur von jedem Einzelnen ganz allein abhinge. Ja, ein nächster Stolperstein. Wir lassen das Glück nicht zu. Wir kapieren nicht, dass wir glücklich sind. Stefan Zweig hat einmal notiert, viele Menschen sind glücklich, aber sie wissen es nicht. Das heißt, wir erkennen es erst im Nachhinein, wenn es zu spät ist. Da schreibt einer in seinem Tagebuch, es gab viele Momente, wo ich das Glück nicht zugelassen habe. 47 Jahre lang habe ich wirklich viel gemacht, viele Leute kennengelernt, viele Dinge erlebt. Ich hatte liebe Freunde, ich durfte denken, habe viele Gedanken geschenkt bekommen, viele Glücksdinge. Ich habe auch viel Scheiße gebaut und mich sicherlich auch oft falsch verhalten. Aber das Schlimme ist, dass ich die guten, die wichtigen Momente oft nicht richtig genießen konnte, dass ich nicht kapiert habe, was das gerade für ein Glück ist. Jetzt bin ich erschöpft. Seit 2-3 Tagen habe ich das Gefühl, dass ich in die Knie gehe. Ich habe keinen Bock mehr. Wissen Sie, wer das geschrieben hat? Christoph Schlingensief. In seinem berührenden Buch, so schön wie hier, kann es im Himmel gar nicht sein, ein Tagebuch seiner Krebserkrankung. Dieses Buch zu lesen ist viel sinnvoller als jeder Glücksratgeber. Warum gibt es so viele Momente in unserem Leben, wo wir das Glück nicht zulassen? Das führt uns zu einem besonders abgründigen Saboteur, zum 8. Stolperstein. Er ist besonders groß. Also über den bin ich auch oft gestolpert. Das bekannte Unglück ist uns lieber als das unbekannte Glück. Das heißt, wenn die Glücksratgeber davon reden, dass alle immer nur Glück wollen, dann übersehen sie, dass wir sehr oft Angst vor dem Glück haben. Dazu ein extremes Fallbeispiel einer Frau, das Jean Lidloff veröffentlicht hat. Sie schreibt, innerhalb weniger Jahre hatte diese Frau sich 2 uneheliche Kinder angeschafft, eins von einem Mann anderer Rasse, das andere von einem Unbekannten. Sie hatte mehrere Stellen angenommen, die in ihrer gesellschaftlichen Herkunft gemessen erniedrigend waren, hat die Kinderlähmung bekommen, was sie für den Rest ihres Lebens an den Rollstuhl band. Sie hatte sich während ihres damit verbundenen Klinikaufenthaltes mit Tuberkulose angesteckt, wobei ein Lungenflügel völlig zerstört, der andere ernsthaft beschädigt wurde. Sie hatte sich die Haare mit einem äußerst unvorteilhaften Purpurrot gefärbt, was ihr noch immer hübsches Aussehen weitgehend zu Schanden machte. Und sie hatte mit einem gescheiterten Künstler, der weit älter war als sie, selbst eine gemeinsame Wohnung bezogen. Als ich das letzte Mal von ihr hörte, erzählte sie mir mit der für sie bezeichnenden Fröhlichkeit, sie sei beim Aufräumen nach einer Party aus dem Rollstuhl gefallen und habe sich eines ihrer gelähmten Beine gebrochen. Nie war sie niedergeschlagen oder beklagte sich, sie wurde zusehends heiterer, während eine Katastrophe die andere jagte. Ich fragte sie einmal, ob es nur meine Einbildung sei oder ob es stimme, dass sie mit ihrer Krankheit glücklicher sei. Sie antwortete prompt, dass sie sich noch nie im Leben glücklicher gefühlt habe. Eine verstörende Geschichte, zumal Jean Lidloff überzeugt ist, dass diese Frau nicht bloß Opfer eines blinden Schicksals ist, sondern dass sie ihre Pechsträhne, ihr Unglück selbst inszeniert, selbst herbeiführt. Natürlich nicht willentlich und bewusst, sondern unbewusst. Im Anschluss an dieses Beispiel schreibt Lidloff noch, ein halbes Dutzend ähnlicher Fälle kommen mir in den Sinn. Einige betreffen Männer, die sich einen Bart wachsen ließen oder Narben zulegten, um ihre körperliche Anziehungskraft zu verbergen, die ihnen das Leben unerträglich leicht und Frauen ihnen gegenüber liebevoller machte, als sie mit ihrem Gefühl, nicht liebenswert zu sein, vereinbaren konnten. Ein Bart, aha. Wie kann man das verstehen? Und zwar wissenschaftlich verstehen, dass wir unser Pech, unser Unglück selbst inszenieren und selbst herbeiführen. Wie kann man das erklären? Nicht nur mit esoterischen Vermutungen. Und das ist ja ganz eine heikle Frage, weil wir das schnell mit Schuld in Verbindung bringen. Wir seien schuld daran. Aber es geht nicht um Schuld, sondern es geht um das Verstehen. Was für eine Dynamik läuft hier in uns ab? Und ich habe dazu eine Erklärung bei Joachim Bauer gefunden. Das ist einer der führenden Wissenschaftler unserer Zeit, ein Neurobiologe und ein psychosomatischer Arzt. Der wird im April hier sprechen. Und er hat in einer meiner letzten Fokussendungen diese Dynamik so erklärt. Zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen verändern die neuronalen Schaltkreise unseres Gehirns. Zwischenmenschliche Erziehungserfahrungen, die wir lange und regelmäßig machen, das ist ja wichtig, nicht nur einmal, sondern lange und regelmäßig, die führen zur Ausbildung von neuronalen Verschaltungsmustern, in denen diese Erfahrungen gespeichert sind. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Mensch, der jahrelang, vor allem in seinen Kindern, Jugendjahren, die Kindheit ist besonders wichtig, der immer wieder in diesen Jahren darin bestärkt wurde, er sei nur dann liebenswert, wenn er besonders viel leiste und immer alles für andere tue, dieser Mensch wird ein entsprechendes inneres Muster ausbilden. Dieses Muster, das sich bei Menschen, die an Depressionen leiden, häufig antreffen lässt, findet sich einerseits im Gehirn, also biologisch, als neuronales Verschaltungsmuster und andererseits in der Seele als seelisches Erlebnismuster. Neurobiologisch, also im Gehirn, findet sich bei einem solchen Menschen eine Verstärkung von Schaltkreisen, die das Gefühl der eigenen Wertlosigkeit speichern. In seelischer Hinsicht zeigt sich das Muster darin, dass der betroffene Mensch sich im späteren Leben innerlich als grundsätzlich wertlos und grundsätzlich wenig liebenswert empfindet. Jeder Mensch hat ein bestimmtes inneres Muster und diese Muster nennt man in der psychosomatischen Medizin innere Einstellung oder inneres Schema. Negative innere Einstellungen, negative Schemata können das Leben eines Menschen massiv einengen, ja, sie können krank machen. Negative Einstellungen und Schemata können dazu führen, dass einem Menschen nichts gelingt, weder in den zwischenmenschlichen Beziehungen noch in seinem beruflichen Tun, sagt Joachim Bauer. Er kommt dann noch einmal auf die erwähnte innere Einstellung vieler depressiver Menschen zurück. Die innere Einstellung gibt einem depressiven Menschen das Gefühl, er sei wertlos und nicht liebenswert. Fatalerweise umgeben sich Menschen mit einer solchen depressiven inneren Einstellung unbewusst immer wieder mit solchen Menschen, die zu ihrer Einstellung passen. Also mit Mitmenschen, die sie abwerten und bei denen sie sich deshalb auch wertlos fühlen dürfen. Da depressive Menschen sich wertlos fühlen und gemäß ihrem inneren Schema meinen, sie seien nur dann liebenswert, wenn sie viel leisten, neigen sie dazu, sich für andere fortwährend aufzuopfern, solange bis sie erschöpft und depressiv zusammenbrechen. Es ist paradox, sagt Joachim Bauer, Menschen mit einer inneren Einstellung, sie seien nichts wert und sie müssten fortwährend viel leisten, um liebenswert zu sein, diesen Menschen ist das ihnen wohlbekannte, sichere Unglück lieber als das unbekannte, unsichere Glück. Joachim Bauer kennt noch eine weitere weit verbreitete, krankmachende innere Einstellung. Viele Menschen bekamen jahrelang eingeimpft, Lebensfreude zu zeigen sei riskant oder gar unsittlich. Wer mit seinen fröhlichen Gefühlen zu sehr über die Stränge schlage, der werde durch das Schicksal bestraft. Viele Menschen dürfen nie erleben, dass es erlaubt ist, sich zu freuen und auch einmal über die Stränge zu schlagen. Auch ein solches inneres Schema, das wir bei vielen psychosomatischen Patienten antreffen, hat fatale Folgen. Die Betroffenen haben nicht nur Angst vor dem Glück, sie sorgen, wie von unsichtbarer Hand geleitet, unbewusst dafür, dass sich anbahnendes Glück zerstört wird. Immer dann, wenn es im Leben schön werden könnte, dann wird es für diese Menschen gefährlich, denn sie fürchten unbewusst, dass jedem Glück das Unheil auf dem Fuß folgt. Uns hat man gesagt, Übermut tut selten gut, zum Beispiel. Und bevor sie das erleiden, zerstören sie das Glück lieber selbst. Wo finden wir dieses innere Schema? Bei Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, an Angststörungen und an psychosomatischen Krankheiten. Aber kennen wir dieses Schema, man dürfe nicht glücklich sein, nicht alle auch ein wenig von uns selbst? Fragt Joachim Bauer. Ja, wir kennen das. Wenn uns ein Glück widerfährt, ein Glück geschenkt wird, dann sagen wir manchmal, das habe ich gar nicht verdient. Ja, hoppla, was ist denn da los? Da sehnen wir uns alle nach dem Glück, suchen das Glück und wenn es uns begegnet, dann sagen wir, das habe ich gar nicht verdient. Eine Bemerkung, die ich mir vielleicht ersparen sollte, aber ich sage es jetzt, ich finde es eine Katastrophe, dass in der katholischen Liturgie vor der Kommunion gesagt wird, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Es müsste doch das Gegenteil heißen, ich bin würdig, dass du eingehst unter mein Dach und dass du mich gesund machst. Ein Gegenmittel zu diesem fatalen Mechanismus, eben das bekannte Unglück ist uns lieber als das unbekannte Glück und Glück ist gefährlich, darum zerstören wir es lieber. Ein Gegenmittel dazu ist ein Text, den Nelson Mandela in seiner Antrittsrede als Präsident gesprochen hat, der kommt von Marianne Williamson. Und die hat geschrieben, unsere größte Angst besteht nicht darin, machtlos zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, dass wir über alle Maße hinaus mächtig sein könnten. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns ängstigt. Wir fragen uns selbst, wer bin ich schon, dass ich brillant, großartig, begabt, fabelhaft sein könnte? Die Frage ist vielmehr, wie kannst du dir einbilden, dies alles nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes, Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, zu schrumpfen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zum Ausdruck zu bringen. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir damit erst anderen Menschen unbewusst die Möglichkeit, die Erlaubnis, dasselbe zu tun, ihr Licht scheinen zu lassen. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch auch andere. Ja, jetzt kommt ein letzter. Wir halten das, was unser Glück ist, oft für Unglück. In unserer Kultur sind wir gewohnt, zu werten und zu bewerten, zu urteilen und zu verurteilen. Doch die Wertungen, die können uns gehörig in die Irre führen. Deshalb lernt man im Buddhismus und im daran angelehnten Achtsamkeitstraining, die Wertungen aufzugeben. Und auch Jesus hat gesagt, richtet nicht, wertet nicht, damit ihr nicht gerichtet, damit ihr nicht bewertet werden. Dazu abschließend zwei Geschichten. Im alten Russland erzählte man sich, ein Bauer in einem kleinen russischen Dorf lebt allein mit seinem Sohn und einem Pferd. Eines Tages entläuft ihm das einzige Pferd. Alle Nachbarn kommen und jammern und bemitleiden den Bauern wegen des Verlustes. Der Bauer hingegen bleibt ganz ruhig und antwortet, wer weiß, ob es ein Unglück oder ein Glück ist. Einige Zeit später kommt sein Pferd mit einer ganzen Herde Wildpferde zurück. Nun versammelt sich das ganze Dorf wieder und alle beglückwünschen den Nachbarn. Dieser sagt aber nur, wer weiß, ob es ein Glück oder ein Unglück ist. Sein Sohn schnappt sich einige Tage danach das schnellste Pferd und galoppiert voller Freude davon. Einige Stunden später bringen die Nachbarn den Sohn nach Hause. Er hat sich ein Bein gebrochen, als ihn das Pferd abwarf. Die Nachbarn bemitleiden den Bauern, aber dieser sagt wieder, wer weiß, ob es ein Unglück oder ein Glück ist. Kurze Zeit darauf erscheinen Soldaten im Dorf und alle jungen Männer des Dorfes werden eingezogen, um in den Krieg an die Front verschickt zu werden. Nur einer darf zu Hause bleiben, der verletzte Sohn des Bauern. Und noch eine andere Geschichte, die auch keine Antwort gibt, aber sie mit einer Frage entlässt, von einem italienischen Schriftsteller Dino Buzzati, der Colombre. Zu seinem 12. Geburtstag wünschte sich Stefan Roy von seinem Vater die Erlaubnis, ihn auf seinem schönen Segelschiff begleiten zu dürfen. Wenn ich groß bin, sagte Stefan, will ich auch zur See fahren und noch größere Schiffe befehligen als du. Gott segne dich, mein Junge, antwortete der Vater. Und da sein Schiff gerade an diesem Tag segeln sollte, nahm er den Knaben mit an Bord. Es war ein wundervoller, sonniger Tag und das Meer ruhig. Stefan, der noch nie auf einem Schiff gewesen, lief glücklich auf Deck umher, bewunderte die komplizierten Manöver mit den Segeln und befragte die Matrosen, die ihm lächelnd alle gewünschten Erklärungen gaben. Als er aber das Heck erreichte, blieb er erstaunt stehen, weil er da auf 200-300 Meter Entfernung ein Ding sah, das abwechselnd auf- und niedertauchte. Obwohl das Schiff jetzt von einem wundervollen Wind getrieben dahin eilte, hielt das Ding doch immer dieselbe Entfernung. Und obwohl er nicht verstand, worum es sich eigentlich handelte, machte es ihm den Eindruck von etwas Undefinierbarem, das ihn außergewöhnlich anzog. Der Vater, der Stefan nicht mehr sah und auf sein lautes Rufen keine Antwort erhielt, stieg von der Kommandobrücke, um ihn zu suchen. »Was machst du denn da?« fragte er, als er ihn endlich am Heck den Blick auf die Wellen gerichtet entdeckte. »Papa, komm her und sieh!« Der Vater näherte sich und schaute in die von dem Jungen angegebene Richtung, aber ohne, dass er etwas Besonderes entdecken konnte. »Dort etwas Dunkles im Kielwasser, das auf- und niedertaucht!« »Trotz meiner 40 Jahre, antwortete der Vater, glaube ich noch gut sehen zu können, aber ich erblicke wirklich nichts. Doch als der Sohn darauf bestand, holte er sein Fernglas und suchte die Oberfläche des Meeres ab. Stefan sah, wie er plötzlich erbleichte. »Was ist? Warum machst du so ein Gesicht?« »Ach, hätte ich nur nicht auf dich gehört«, rief der Kapitän aus. »Nun muss ich Angst um dich haben. Das, was du da im Wasser auftauchen und uns folgen siehst, ist kein Ding. Das ist ein Kolombre, ein Fisch, den die Matrosen über alles fürchten, ein schrecklicher und geheimnisvoller Wal und schlauer als die Menschen. Aus Gründen, die nie jemand erfahren wird, wählt er sich seine Opfer aus und folgt ihm durch Jahre und Jahre, oft ein ganzes Leben lang, bis es gelingt, es zu verschlingen. Und das Seltsame ist, dass niemand außer dem Opfer selbst und dessen Anverwandten ihn zu erblicken vermag. Ist es nicht eine Legende? Nein, ich habe ihn zwar nie gesehen, aber dank der Beschreibungen, die ich oft von ihm bekam, habe ich ihn jetzt auf den ersten Blick erkannt. Die Schnauze, die an einen Bison erinnert, das Maul, das sich ständig öffnet und schließt, diese schrecklichen Zähne. Es besteht kein Zweifel, Stefan, der Kolombre hat dich als Opfer ausgewählt. Und wenn du auf dem Meer fahren wirst, wird er dir keine Ruhe mehr lassen. Also hör auf meinen Rat, geh sofort an Land und verlasse nie mehr den festen Boden. Das musst du mir versprechen. Das Seehandwerk ist nichts für dich. Du musst dich damit abfinden und auf dem Land kann man ja ebenso gut sein Glück machen. Das Schiff kehrt um, bringt Stefan an Land. Er wird von seinen Eltern vorsichtshalber in eine Schule geschickt, die einige hundert Kilometer im Landesinnern ist, weit weg vom Meer. Wenn er in den Ferien zurückkommt, geht er sofort an den Strand und schaut, ob er den Kolombre sieht. Und tatsächlich so im Abstand von 200-300 Metern sieht er ihn. Aber er muss wieder zurück zur Schule und er lernt schlussendlich einen ganz anderen Beruf. Erst als sein Vater stirbt, da entschließt er sich allen Warnungen zum Trotz doch das Seefahrerhandwerk zu lernen. Als er glaubte, das Seehandwerk tüchtig gelernt zu haben, kaufte er mit dem kleinen Vermögen, das ihm sein Vater hinterlassen hatte, und zuerst zusammen mit einem Teilhaber ein kleines Frachtboot. Bald wurde er Alleinbesitzer und dank mehrerer glücklicher Reisen gelang es ihm später, ein richtiges Handelsschiff zu kaufen und immer ehrgeizigere Pläne zu schmieden. Zur See fahren war sein einziger Gedanke. Kaum setzte er nach langer Fahrt seinen Fuß in irgendeinen Hafen an Land, so befiel ihn schon die Ungeduld, wieder auszulaufen. Er wusste, dass da draußen der Kolombre auf ihn wartete und dass der Kolombre gleichbedeutend mit Unglück sei. Aber es half nichts, ein unbezähmbarer Trieb zog ihn ruhelos von Meer zu Meer. In seiner Umgebung verstand niemand, warum Stefan, reich geworden, nicht endlich das verfluchte Seehandwerk an den Nagel hängte. Bis er eines Tages inne wurde, alt, ja uralt geworden zu sein. Bitternis erfüllte ihn, weil er, um seinem Feind zu entgehen, sein ganzes Leben in dieser wahnwitzigen Flucht durch die Ozeane hingebracht hatte. Aber stets war die Versuchung des Abgrundes für ihn größer gewesen als alle Freuden eines ruhigen und bequemen Lebens. Eines Abends, als sein wundervolles Schiff im Hafen seiner Heimatstadt vor Anker lag, fühlte er den Tod nahe. Er rief seinen zweiten Offizier, zu dem er großes Vertrauen hatte, und gebot ihm, sich dem, was er jetzt vorhabe, nicht zu widersetzen. Der andere gab sein Ehrenwort. Als er sich so versichert hatte, enthüllte Stefan dem verstört zuhörenden Mann die Geschichte des Kolombre, der ihn fast 50 Jahre lang vergeblich verfolgt hatte. »Er hat mich von einem Ende der Welt zum anderen begleitet«, sagt er, »mit einer Hingebung, der er nicht einmal der treueste Freund fähig gewesen wäre. Nun ist meine letzte Stunde gekommen, auch er wird alt geworden sein und ich kann ihn nicht verraten.« Nachdem er so gesprochen, nahm er Abschied, ließ sein Boot zu Wasser und stieg mit einer Harpune bewaffnet ein. »Jetzt werde ich ihm entgegenrudern«, erklärte er. denn es ist nur recht und billig, dass ich ihn nicht enttäusche. Doch werde ich mit meinen letzten Kräften gegen ihn kämpfen. Mit müden Ruderschlägen entfernte er sich von Bord. Offiziere und Matrosen sahen ihn in der Ferne auf dem ruhigen Meeresspiegel, von den Schatten der Nacht umhüllt, verschwinden. Am Himmel hing die Mondsichel. Nicht lange brauchte er sich abzumühen. Plötzlich tauchte das schreckliche Maul des Colombre an der Flanke seines Bootes auf. »Hier bin ich endlich«, sagte Stefan, und seine ganze Kraft zusammennehmend, hob er die Harpune, um ihn zu treffen. »Ach«, winselte mit kläglicher Stimme der Colombre, »was für ein langer Weg, um dich zu finden. Auch mich hat diese Mühe aufgerieben. Wie lange hast du mich hinter dir herschwimmen lassen? Immer weiter und weiter bist du geflohen und hast nie verstanden.« »Warum?« fragte Stefan beleidigt. »Dass ich dich durch alle Meere verfolgt habe, nicht um dich zu verschlingen, wie du angenommen hast, sondern weil der König der Meere mir aufgetragen hat, dir das zu überreichen.« Und der Wal streckte seine Zunge aus und reichte dem alten Kapitän eine phosphoreszierende Perle. Stefan nahm sie zwischen die Finger und betrachtete sie. Sie war von ungewöhnlicher Größe und er erkannte, dass es die berühmte Perle des Meeres war, die ihrem Besitzer Glück, Macht, Liebe und Seelenfrieden verleihen konnte, aber für ihn war es zu spät. »Ach«, sagte er und schüttelte traurig sein Haupt, »wie ist alles falsch gewesen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang geplagt und deines zerstört. Leb wohl, armer Mann«, antwortete der Colombre und tauchte für immer in den schwarzen Wellen unter. 2 Monate später stieß, von der Flut getrieben, ein Boot an einer felsigen Küste an Land. Es wurde von 2 Fischern gesichtet, die neugierig geworden sich ihm näherten. Auf der Barke saß ein weißes Skelett und zwischen den knöchernen Fingern hielt es einen kleinen, runden Stein. Stolpersteine auf dem Weg zum Glück. Ich danke Ihnen sehr für die außergewöhnlich lange Aufmerksamkeit. Vielen Dank.